Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast Hochspannung Powered by Volt. Ich bin Yevgenia.
Und ich bin Lennart und wir beide werden euch heute durch diese Folge begleiten.
Aber wie ihr gemerkt habt, haben wir nicht nur neue Moderatoren, sondern auch einen neuen Podcast-Namen. Hochspannung, weil wir Politik wieder ein bisschen spannender gestalten möchten.
Genau, und in dieser Folge geht es auch gleich um ein spannendes Thema, das eigentlich jeden und jede von uns betrifft, nämlich Bildung. Und Yevgenia hat deshalb mit Elisa und Florian gesprochen. Die beiden stellen euch vor, wie Volt in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg die Schule der Zukunft gestalten möchten. Denn in beiden Bundesländern stehen am 14. März Landtagswahlen an.
Danach hören wir, wie Volt in Münster schon aktiv Bildungspolitik gestaltet.
Und zum Schluss sprechen wir noch mit Luisa aus Sachsen-Anhalt. Sie erzählt uns, was Volt in Sachsen-Anhalt eigentlich so macht.
Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, das Thema Bildung, die meisten von uns haben es irgendwo erfahren. Aber wenn es um das Thema Bildungspolitik geht, können die meisten auch nur über ihren eigenen Bildungsgang und ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Weil in Deutschland das Thema Bildungspolitik eher Ländersache ist, gibt es da aber ganz viele regionale Unterschiede. Das heißt, jemand, der jetzt aus Sachsen kommt, hat eine ganz andere Erfahrung gemacht als ich, als Yevgenia in NRW. Und um diese regionale Bildungspolitik soll es auch heute gehen und auch um Volts Ziele in der Bildungspolitik. Wir haben heute zwei Gäste eingeladen, und zwar zwei interne Volt-Experten, die sich im Thema Bildung auskennen, und zwar einmal die Elisa aus Baden-Württemberg und einmal den Florian aus Rheinland-Pfalz. Wollt ihr euch beide ganz kurz vorstellen? Elisa, fang du am besten an.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich wohne in Heidelberg und bin Gymnasiallehrerin. Ich bin schon aktiv in der Kommunalpolitik und auf Landesebene habe ich jetzt vor allem mitgearbeitet bei Volt, beim Policy-Team. Das heißt, wir haben das Wahlprogramm geschrieben für die Landtagswahl, die jetzt am 14. März ansteht. Und ja.
Ich komme aus Mainz, also der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, bin 36 Jahre alt. Mein beruflicher Hintergrund ist, dass ich 9 Jahre Wissenschaftler war, Physiker war ich und bin seit letztem Jahr im Statistischen Bundesamt im Energiereferat. Eins meiner größten Themen, warum ich in die Politik gegangen ist, ist halt soziale Ungleichheit oder soziale Gerechtigkeit. Und deswegen habe ich mich stark eingebracht bei dem Erstellen des Bundestagswahlprogramms, weil ich dachte, wir müssen erstmal bei Volt einen einheitlichen Faden finden, sozusagen in der Bildungspolitik. Und das sollten wir nicht von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich machen, sondern erstmal so einen größeren Kurs finden. Genau, und da hatte ich dann angefangen dort. Und dann habe ich als Policy Lead hier in Rheinland-Pfalz ganz stark unser Landtagswahlprogramm mitgestaltet und vor allen Dingen auch den Bereich Bildung. Und ja, jetzt bin ich gespannt auf das Gespräch.
Ja, aber vor allem, was du vergessen hast zu sagen, in Rheinland-Pfalz kandidierst du nämlich jetzt auch gerade zur Landtagswahl. Und die findet nämlich am 14. März statt. Und alle, die jetzt zuhören bei unserem Podcast, ihr kriegt jetzt sozusagen einen kleinen Ausschnitt aus dem Wahlprogramm zum Thema Bildung. Hier persönlich exklusiv zu hören. Und wenn ihr aber das ganze Wahlprogramm von jeweils Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg lesen wollt, geht dann am besten auf unsere Website, und zwar voltdeutschland.org, und da gibt es auch alles in ausführlicher Form. So, bevor wir jetzt aber in die Details der jeweiligen Länderpolitik gehen und die Unterschiede auch, die es dann zwischen Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, aber auch anderswo in Deutschland gibt, bevor wir da jetzt reingehen, wo seht ihr denn die größte gemeinsame Herausforderung in der deutschen Bildungspolitik und im deutschen Bildungswesen?
Langfristig wünschen wir uns eine vom Bund gesteuerte gemeinsame Bildungspolitik, damit Abschlüsse vergleichbarer werden und das Wechsel zwischen den Bundesländern einfacher werden. Ja, ich denke, im Anbetracht der Digitalisierung, die uns jetzt eben auch endlich mal bevorsteht und die jetzt auch durch Corona einfach schonungslos aufgezeigt wurde, dass man eben in allen Bundesländern ganz hinten dran steht im Vergleich zu anderen Ländern. Da muss einfach was passieren. Und genau.
Was seit vielen Jahren bemängelt wird von vielen internationalen Studien, ist sozusagen, dass unser Bildungssystem besonders undurchlässig ist. Und wir haben eigentlich in Deutschland die einzigen, die so im Alter von 10 bis 11 Jahren in den allermeisten Bundesländern außer vielleicht Brandenburg oder sowas, die dann sagen, wie die Kinder auf welche Schulen sie gehen sollen. Und das ist sehr exotisch sozusagen, wenn man das weltweit betrachtet. Und dort würden wir gerne, dass wir mehr, länger zusammen sozusagen Bildung machen, um mehr Durchlässigkeit im Schulsystem zu erreichen. Also das bedeutet, in den Klassenverbünden würden wir schon auf längere Sicht gerne bis zur 6. Klasse mindestens sozusagen zusammenbleiben, aber auch dann bis zum ersten Abschluss sozusagen ja stärker zusammen gebildet werden, also in einem Haus sozusagen. Dass Schule wirklich sozusagen Treffpunkt unserer Gesellschaft ist. Und das halte ich sozusagen für eine der größten Herausforderungen, dass wir wirklich diese Chancengleichheit oder auch Chancengerechtigkeit sozusagen ja, verbessern im Bildungssystem. Es gibt halt die anderen angesprochenen Herausforderungen auch, aber da kommen wir sicherlich noch zu, wie zum Beispiel Digitalisierung und ja, so einiges andere.
Ja, Florian, du hast hier jetzt was angesprochen, was ich ganz spannend finde, und zwar Chancengleichheit. Also mit demselben Schulsystem, also einheitliche Schule, Stadt, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium. Wie kann man denn diese Chancengleichheit auch mit Individualität vereinbaren? Beziehungsweise wofür setzt sich da Volt genau ein?
Wir haben das jetzt auch auf der deutschen Ebene alles schon diskutiert. Da will ich aber auch vorwegschieben, dass wir sozusagen die Standpunkte erst in 1-2 Monaten sozusagen auch wirklich abstimmen. Also Mitte, Ende März. Genau. Aber es gibt einen ganz klaren Trend dort. Wir nennen das die Schule der Zukunft. Und da geht es genau darum sozusagen, dass wir länger zusammen lernen. Dass das Bildungssystem durch dieses gemeinsame Lernen sozusagen durchlässiger wird. Und selbstverständlich ist es dort auch dann natürlich gleich die Frage, ja, und ist es dann nicht so, dass dann auch individuell dann sozusagen die Bildung leidet? Und natürlich muss man da aufpassen und versuchen, Lösungen zu finden, die wirklich allen Kindern gerecht wird. Ja, also, aber da gibt es halt Ansätze aus der Forschung, dass man halt zum Beispiel Klassenverbünde dann auch aufbricht oder sowas, mehr in Projektarbeiten arbeitet und halt auch Freiheiten den Kindern gibt, sozusagen, dass sie ihre Stärken dann auch sozusagen ausleben können im Bildungssystem. Also wir wollen auf jeden Fall und auch auf diese individuellen Bedürfnisse der einzelnen jungen Menschen eingehen. Das ist uns auch sehr wichtig.
Wenn ich gleich dazu ergänzen darf. Genau, das haben wir in Baden-Württemberg uns nämlich auch schon überlegt. Wir wollen auch Epochenunterricht fördern, also fächerübergreifender Unterricht, wo Kinder, je nachdem, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, sich auch ihren Interessen gemäß entfalten können. Dann, denke ich, haben wir auch das Problem erkannt. Also in Baden-Württemberg herrscht die Grundschulempfehlung, die eben darauf hinzielt, die Kinder einzugruppieren in Gymnasial-, Real- oder Hauptwerk-Realschulkinder. Und auch da sehen wir einfach, dass entweder der Druck bei den weiterführenden Schulen oder bei den Grundschulen zu hoch ist. Und wir haben uns da auch überlegt, wie können wir den Kindern eigentlich besser gerecht werden? Wie können wir nicht eine zum Beispiel Grundschullehrerin entscheiden lassen, wo ein Kind hingeht, sondern wie können wir das objektiver machen? Da haben wir uns überlegt, dass es vielleicht besser ist, wie eben auch in Luxemburg schon längst oder auch in Österreich umgesetzt wird, dass man Kinder in der 4. Klasse, also bei uns werden die Kinder ab der 4. Klasse schon eingruppiert in diese 3 verschiedenen Schulformen, dass man eben hier guckt, nicht nur ein Lehrer, der Klassenarbeiten oder Tests schreibt und dann seine Meinung dazu äußert, wohin das Schulkind jetzt in die weiterführende Schule kommt, sondern dass wir landesweite Tests machen über ein Jahr hinweg, wo grundlegende Kenntnisse abgeprüft werden im Sinne von Lesefähigkeit, Rechenfähigkeit oder eben auch Hörverstehen. Und das jetzt eben nicht ein Test ist, sondern einfach mehrere, die jetzt auch in lockerer Atmosphäre stattfinden sollen. Also nicht wie ganz strenge Klassenarbeiten, sondern eben die auch mehrfach wiederholt werden können oder wo, am besten Fall, wo die Kinder gar nicht mitbekommen, dass sie gerade getestet werden. Und daraufhin soll eine objektivere Datengrundlage entstehen, die auch vergleichbar ist über die ganze, über das ganze Bundesland hinweg, wohin ein Kind vielleicht empfohlen werden kann. Das sollte aber auch nicht das letzte Wort sein. Also es sollte im Endeffekt noch die Möglichkeit geben, wenn die Eltern oder die Kinder aber denken, oh, ich hatte jetzt einfach ein paar schlechte Wochen oder ein paar schlechte Tage oder ein schlechtes Jahr, eigentlich bin ich doch Gymnasial geeignet, obwohl ich eine Realschulempfehlung habe, dann sollte am Ende vielleicht doch nochmal eine Möglichkeit bestehen, einen Aufnahmetest zu machen für die jeweilige Schulform. Apropos Individualität, wir sehen auch ein ganz großes Problem mit dem konfessionellen Religionsunterricht. Das spiegelt die Vielfalt unserer Gesellschaft einfach nicht mehr wider. In meiner Klasse sitzen Kinder, die ganz verschiedene Religionen angehören oder eben auch gar keine. Und deshalb haben wir auch gedacht, um diese Vielfalt einfach abzubilden, sollte der konfessionelle Religionsunterricht abgeschafft werden und stattdessen eine Art Religionskunde eingeführt werden, wie in der Schweiz auch, wo einfach alle Religionen gleichberechtigt mit Philosophie und auch Ethik unterrichtet werden. Apropos Individualität in meiner Lehrerausbildung und vor allem auch in der Debatte um G8 oder G9, also soll das Gymnasium 9 Jahre gehen, bis man 19 Jahre alt ist oder eben 8 Jahre, dass die Schüler schon mit 18 Abitur machen können. Da gibt es auch noch einen ganz großen Faktor, nämlich, dass die Jungs im Endeffekt die Verlierer sind dieser neuen Reformen. Also das hat man in Baden-Württemberg festgestellt, dass es da auch einen Geschlechterunterschied gibt in den Noten, die am Ende im Abitur dann auch geleistet werden und die dann auch wiederum die Zugänge für die Universitäten bestimmen.
Ja, soll ich wieder anfangen? Also genau, Digitalisierung, das ist einfach nur noch peinlich, dass wir uns in 2021 mit Digitalisierung in der Schule so auseinandersetzen müssen, wie wir das jetzt tun müssen. Also ich meine, alleine, dass Lehrerinnen keine PC-Ausstattung haben, ja, das geht nicht. Also ich meine, da lachen uns alle anderen Berufe auch innerhalb von Deutschland aus. Also das ist der Wahnsinn. Also auch jetzt, wir haben jetzt Corona schon ein Jahr, ist jetzt rum ungefähr. Und noch immer sieht es so aus. Ich meine, wir hatten den größten Push jetzt sozusagen, größte Motivationsschraube. Es ist viel passiert, aber es ist viel zu wenig passiert. Also in Baden-Württemberg, es gab den Digitalpakt, das war im März 2019. Dort wurde gesagt, Rheinland-Pfalz bekommt 241 Millionen Euro zur Digitalisierung halt an Schulen. Und dann im Dezember letzten Jahres, also vor 2 Monaten, haben sie gesagt, 25 Millionen haben sie abgerufen, also 10%. Also ich meine, das verstehe ich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe auch vor 2 Tagen wieder nochmal mit einer Lehrerin geredet, weil sich, wie gesagt, ja auch einiges jetzt tut. Aber die wartet bis heute auf ihren Laptop, den sie irgendwie vielleicht nochmal zugesagt bekommt. Genau, da sehen wir halt vor, dass wir den Lehrerinnen administrierte Laptops zur Verfügung stellen, so wie das stinknormal ist in allen möglichen anderen Berufen. Und auch übrigens Schülerinnen wollen wir diesen administrierten Laptops sozusagen zur Verfügung stellen. Also da machen es uns ja viele, viele andere Länder, also Vorreiter sind da die skandinavischen Länder vor, wie sozusagen Digitalisierung in der Schule funktionieren kann und was das für Potenziale und Möglichkeiten hat. Also das ist aber ja auch nur die Grundvoraussetzung sozusagen von Digitalisierung, dass wir halt diese Geräte halt haben, die auch administriert werden und dass da alle Lehrerinnen und alle Schülerinnen, zumindest ab der 5. Klasse, dann ab ausgestattet werden und arbeiten können. Und darüber hinaus muss dann viel mehr passieren. Also, dass man sozusagen gewisse Dinge, gewisse Lernprozesse kann man heutzutage im Digitalen super gut bewerkstelligen. Da kann man Lehrerinnen entlasten, indem man zum Beispiel eine Lernplattform, eine größere, die halt auch landesweit oder sogar deutschlandweit aufgebaut wird, aufbaut halt, wo man gewisse Dinge dann abrufbar macht und halt auch sozusagen vernetzter Unterricht ist darüber möglich, also über Digitalisierung als ein weiteres Beispiel, also Projektunterricht mit anderen Schulen zum Beispiel, dass man da, dann könnte man halt auch ganz andere Lerninhalte auf einmal lehren, weil man ja viel speziellere Dinge halt anbieten kann oder so, ja, also Projekte, die Schülerinnen vielleicht interessieren, aber wo es halt vielleicht an der Schule nur 2, 3 Leute gibt, die das interessieren, aber an anderen Schulen gibt es weitere. Das heißt, man könnte sich vernetzen und das könnte man dann übrigens auch sofort länderübergreifend machen, also europäisch oder sowas oder auch global halt, könnte man sich da austauschen und Digitalisierung bietet da sehr, sehr viele Chancen, auch zum Beispiel bei der Abfragen sozusagen von oder Wissensermittlung sozusagen, wie weit stehen die Schülerinnen oder sowas. Da gibt es Ansätze, also ich selber hab sozusagen Kurse gehört, im Internet kann man sich auch anhören von der Stanford University oder vom MIT auch, wo dann sozusagen anonym Wissen abgefragt wird von den Studenten und dann kriegt man ganz schnell teilweise, wenn man da Quizfragen stellt, einen Überblick, wie der Wissensstand wirklich ist und zwar von jedem Einzelnen, weil man sich die Verteilung angucken kann oder solche Sachen und das heißt, es gibt ganz viele neue Tools sozusagen, die man benutzen könnte im Unterricht, genau. Da ist viel zu tun.
Florian, wenn ich gerade beim Digitalpakt, der ja auch auf Bundesebene beschlossen wurde und auch durch den Bundesrat ging, einhaken kann, das Problem ist, und das kann ich aus meiner Schule genau sagen, wir haben ich weiß nicht wie viele Seiten, ich glaube, das ist, ohne Witz, das sind 200 Seiten, die man da ausfüllen muss, um einen ersten bürokratischen Akt durchzuführen, um das überhaupt beantragen zu können. Dann muss das von der Schulkonferenz abgesegnet werden. Das heißt, es sind Eltern, Schüler, Lehrer, die das absegnen müssen. Dann geht es wieder zurück zu den Lehrern. Dann müssen wiederum so viele Seiten ausgefüllt werden. Also dann muss es wiederum beschlossen werden. Dann, also es muss ein ganz konkretes Konzept vorliegen. Das muss irgendjemand auch ausarbeiten. Wir haben aber gar keine Lehrer, die dafür ausgebildet sind, so ein Konzept überhaupt zu erarbeiten. Und dementsprechend sind halt einfach auch nur, ich glaube, bundesweit bisher nur 1% abgerufen worden. Also es ist noch schlimmer als in manchen anderen also in manchen Bundesländern ist es noch schlimmer. Und das liegt einfach an diesem riesen bürokratischen Aufwand. Also das hätte man echt auch anders machen können. Da ärgern wir uns als Lehrer auch extrem. Auch in Baden-Württemberg wurden uns Laptops zugesichert. Eigentlich sollten die schon, glaube ich, vor Weihnachten kommen. Jetzt sollen sie im April kommen. Keiner hat Laptops für den digitalen Unterricht. Das ist aber das, was wir machen sollen momentan. Behelfen wir uns halt so gut, wie es geht. Und meine Schule hat zum Beispiel das Budget aus der Schulkasse genommen und den Lehrern jetzt Tablets zur Verfügung gestellt. Also irgendwie, aber Schulen sind jetzt auch nicht dafür bekannt, viel Geld zu haben. Naja, also es hapert an allen Enden. Apropos auch noch, wenn wir denn selbst solche Geräte haben, brauchen wir jemanden, der sie wartet. Wir brauchen jemanden, der die Kollegen intern auch fortbildet, weil ich bin jetzt 35 Jahre alt und bin jetzt schon, würde ich sagen, noch so halb Digital Native, aber wenn es dann darüber hinausgeht, ist es nicht mehr so. Also die Kollegen tun sich sehr schwer damit, mit diesen neuen Unterrichtsformen und auch mit diesen neuen Geräten umzugehen und brauchen da einfach massiv Fortbildung. Dann ist es auch so, dass wir ein Intranet haben müssen, damit zum Beispiel Noteneingaben geschützt werden. Das heißt, wir brauchen separate Server, die nur in den Schulen funktionieren und also nicht nach außen geöffnet sind. Und dafür brauchen wir Server. Und das machen momentan unsere Informatiklehrer so nebenbei. Dafür werden sie nicht vergütet. Das ist freiwillig. Und dann haben wir Glück im Unglück, dass wir noch an der Schule jemanden haben, der sich da irgendwie mit auskennt. Andere Schulen haben das nicht. Es ist aber auch nicht gewollt, dass man das outsourced, also dass man da professionelle Firmen nimmt, die sowas machen. Also es hapert wirklich an allen Enden. Grob gesagt würde ich das nächste Thema noch unter Freiräume kategorisieren. Wir haben weder für die Digitalisierung noch für die Ausübung unseres Berufes, also auch als Lehrer und aber auch für Schüler, nicht genügend Freiräume. Wir bräuchten zum Beispiel feste Arbeitsplätze auch für Lehrer, wo man ein Büro hat. Meinetwegen kann man sich das auch teilen mit mehreren Lehrern, aber wo Schüler auch einfach Ansprechpartner finden, wo es Sprechstunden gibt, wo Eltern und Schüler wissen, ach, der Lehrer ist von 2 bis 4 nochmal nach dem Unterricht ansprechbar. Dann könnte dort auch ein PC stehen, mit dem ein Lehrer arbeiten könnte. Das haben wir momentan nicht, nur um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir haben 4 PCs für 80 Kollegen in unserer Schule. Internet funktioniert auch nicht immer. Und diese Freiräume würde ich eben nicht nur für Lehrer und Lehrerinnen fordern, sondern auch für Schüler. Ich würde auch sagen, es muss massiv daran gearbeitet werden, die Ganztagesschule auszubauen. Weil Schüler oft alleine sind, egal wie in welchem Alter. Wir nennen die Kinder oft Schlüsselkinder, die müssen dann halt nach Hause gehen und die Eltern sind gar nicht da. Müssen dann Hausaufgaben allein bewältigen, bekommen vielleicht auch oft gar kein warmes Mittagessen. Und da denke ich, gibt es auch sehr viel Nachholbedarf. Es ist nun mal in unserer heutigen Gesellschaft Fakt, dass Mann und Frau, also beide Elternteile, arbeiten gehen und Kinder oft am Nachmittag nicht betreut sind. Und in Baden-Württemberg, vielleicht auch dadurch, dass wir einfach 50 Jahre CDU-Regierung hier hatten, haben man einfach die Augen vor diesem Problem verschlossen. Und das finde ich unsäglich. Das geht gar nicht. Und da müssen wir einfach ansetzen und unsere Kinder, die ja eigentlich das höchste Gut sind, was wir in einer Gesellschaft haben, besser unterstützen und dann im Endeffekt auch besser ausstatten dafür, dass sie überhaupt Betreuung haben und auch natürlich Geräte, um die Hausaufgaben machen zu können.
Ja, vielen Dank an euch beide. Das waren schon, es war sehr aufschlussreich und ihr habt sehr gut festgestellt, dass es viele Baustellen gibt in der Bildungspolitik, wo man ansetzen könnte und wo es auch Lösungspotenzial gibt auf jeden Fall. Aber wieso sollte man denn jetzt gerade Volt für ein besseres Bildungswesen wählen? Vor allem jetzt in Rheinland-Pfalz bei dir, Florian, und in Baden-Württemberg bei dir, Elisa. Florian, fang du am besten an.
Ja, dann fasse ich noch mal ein bisschen zusammen. Also es ist einfach so, dass wir diesen, also wir sind jetzt schon länger hier auch in einer vermeintlich progressiven Regierung hier, also wo Rot und Grün auch beteiligt sind und alle sagen, Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit ist wichtig, aber das, was eigentlich international Standard ist, wird nicht umgesetzt sozusagen. Also es wird vielleicht im Programm irgendwie darüber geredet, aber es wird nicht umgesetzt. Und das heißt, wir stehen halt wirklich für deutlich mehr Chancengleichheit, deutlich mehr Chancengerechtigkeit ein. Wir sagen halt, dass wir Konzepte haben für diese Digitalisierung, die bis jetzt heute diese Regierungen, die bisher hier regiert haben, nicht umgesetzt haben. Und wir haben auch halt neue Ansätze, sozusagen Bildung weiterzudenken, also viel moderner zu denken als das Bildungssystem, was teilweise aus dem 19. Jahrhundert kommt. Und das wollen wir über die Schulautonomie, die wir verstärkt deutlich stärken wollen, freigeben im staatlichen öffentlichen Schulsystem, dass man dort ausprobieren kann. Dass man dort zum Beispiel ausprobieren kann, dass weniger benotet wird. Dass man dort ausprobieren kann, dass man mehr Feedback-Gespräche einführt und dass man dort halt Projekt Unterricht, schulübergreifenden, klassenübergreifenden, jahrgangsübergreifenden Unterricht ausprobieren kann.
Dankeschön, Florian. Und wieso sollte man Volt in Baden-Württemberg wählen, Elisa?
Also ich denke, das, was die anderen Parteien voraus haben, ist, dass wir uns wirklich mit diesen Best Practices auseinandersetzen. Das heißt, wir gucken, was funktioniert besonders gut in unseren europäischen Nachbarländern. Wir hatten vorhin schon gesagt, Bildung ist auch Ländersache, also man kann das schon innerhalb des Landes auch vergleichen, also was funktioniert in dem einen Bundesland gut, was hat nicht so gut funktioniert, also da auch, da fehlt es mir an Erfahrungsaustausch. Dann denke ich, fordern wir tatsächlich, dass dieser Föderalismus, der momentan herrscht, eben in dieser ganzen Debatte, irgendwie auch vielleicht durch mehr Vergleichbarkeit der Bildungssysteme und auch Abschlüsse durch die Kultusministerkonferenz auf Bundesebene, also dass man da in diese Richtung arbeitet, dass es dort Richtlinien gibt von Bundesebene, die in allen Ländern greifen. Wir wollen vor allem Zugänge auch erleichtern, also zu Kindergärten, das haben wir heute noch gar nicht angesprochen, auch zu Kitas. Es gibt dort immer noch nicht digitale Zugänge, das heißt, Eltern müssen pilgern von Kindertagesstätte zu Kindertagesstätte, um ihre Kinder anzumelden. Also auch da gibt es digitale Lösungen, die wir fordern. Dann aber auch den Aspekt, den ich vorhin auch angesprochen habe, mit der Vielfalt der Gesellschaft. Ich finde, dass viele andere Parteien die Augen dazu, also davor verschließen, dass wir keine heterogene Schülergruppe mehr haben, die irgendwie aus Mittelklasse, mittelständigen deutschen Kindern besteht, sondern dass wir Kinder haben mit sehr vielen verschiedenen Backgrounds und sprachlichen Fähigkeiten, aber auch zum Beispiel religiösen Hintergründen. Und ich finde, das Volt gut abdeckt, also und versucht aufzugreifen, diese Vielfalt, und daraus nicht etwas Negatives versucht zu machen, sondern daraus Kraft zu schöpfen. Und das ist auf jeden Fall ein anderer Ansatz wie bei anderen Parteien.
Musik. Während Volt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg noch im Wahlkampf steckt, gestalten wir in Nordrhein-Westfalen die Politik bereits mit, zum Beispiel in Münster. Und da hören wir mal rein, was Volt Münster schon aktiv in der Bildungspolitik umsetzt.
Ich bin Annika, ich bin schulpolitische Sprecherin von Volt Münster und ich sitze als sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Schule und Weiterbildung. Meine erste Ausschusssitzung hatte ich in der letzten Woche und dort konnten wir innerhalb unserer Mehrheitskoalition mit SPD und Grünen auch schon einiges umsetzen. Und wir haben eben beschlossen, dass wir nicht länger auf Bund und Länder warten wollen, sondern endlich aktiv werden wollen. Und somit haben wir beschlossen, dass von der Stadt 11.700 iPads für Münsters SchülerInnen beschafft werden. Natürlich samt einer verbesserten Infrastruktur und personellen Ressourcen. Damit steht und fällt letztlich alles, sodass das natürlich unbedingt berücksichtigt werden muss. Und ja, also 11.700 iPads, das bedeutet, dass ab Klasse 8 wirklich jeder Schüler, jede Schülerin in Münster ein Leihgerät erhält. Und in den Klassen 1 bis 7 werden Klassensätze bereitgestellt. Bis 2025 soll allerdings wirklich jede Schülerin, jeder Schüler ein iPad erhalten. Generell zu diesem Thema muss noch gesagt werden, dass der Weg der iPads auch schon vor unserer Zeit einfach geebnet wurde. Also alle Lehrkräfte in Münster sind schon mit iPads ausgestattet. Es sind schon sämtliche Schulen mit Klassensätzen ausgestattet. Und diese vorhandenen iPads werden auch in die Berechnung mit einbezogen. Das heißt, in diesem Fall, so kritisch es auch gesehen wird, führt kein Weg um dieses Modell vorbei. Außerdem haben wir diesen Antrag auch im engen Austausch mit allen SchulformsprecherInnen erstellt. Und diese waren wirklich sehr überzeugt von den pädagogischen Möglichkeiten der Geräte. Und es ist uns ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, dass Politik eben nicht von oben herab durch ein Top-Down-Modell vollzogen wird, sondern dass möglichst alle Akteure mit einbezogen werden. Langfristig sind unsere Ziele von Volt Münster ein längeres gemeinsames Lernen in Münster zu etablieren. Das bedeutet, wir möchten unbedingt die Gesamtschule als Schulform fördern und mehr Gesamtschulen errichten, möglichst in allen Stadtteilen. Und die Gesamtschule ist eine unglaublich wichtige Schulform, um eine inklusive und integrative Gesellschaft zu fördern. Aber auch generell sind wir überzeugt, dass aufgrund der Individualität jedes Kindes auch einfach eine gewisse Vielfalt an Bildungslandschaften bestehen muss. Jedes Kind ist anders, jedes Kind lernt anders. Und so steht ganz oben auf unserer To-Do-Liste für unsere Zeit in der Kommunalpolitik eben auch die Erprobung des Eulen- und Lerchenmodells an einer Modellschule. Das bedeutet, also Eulen- und Lerchenmodell bedeutet, einen flexiblen Schulstart zu ermöglichen, weil einfach die innere Uhr bei jedem anders tickt. Der eine ist eher Typ Eule, der Frühaufsteher ist eher der Lerchentyp. Und dementsprechend möchten wir in Münster eben erproben, einen flexiblen Schulstart zu ermöglichen. Dieses Prinzip wurde auch schon am Gymnasium Alsdorf sehr erfolgreich umgesetzt. Und das ist eben auch ein Best Practice, an dem wir uns orientieren. Auch hier gilt natürlich wieder alles im engen Austausch mit allen an Schule beteiligten Personen. Wir möchten unbedingt Partizipationsmöglichkeiten schaffen, ein offenes Ohr haben und uns inspirieren lassen. Und zwar auch von der Schülerschaft natürlich. Ich denke da auch ganz konkret an unsere Vorstellung, dass Schulhöfe auch definitiv attraktiver gestaltet werden könnten und zu Begegnungsräumen, die auch nach der Schule genutzt werden können, umfunktioniert werden sollten. Aber letztendlich wissen die Kinder und die Jugendlichen am besten, was ein attraktiver Schulhof ist. Und ja, ich denke, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wenn wir die Kinder und die Jugendlichen zu mündigen BürgerInnen erziehen wollen, die eine eigene Meinung haben, diese vertreten und partizipieren, dann müssen wir auch jetzt damit anfangen. Und da freue ich mich besonders drauf.
Jede Woche reisen wir durch Deutschland und sind in einem Bundesland zu Gast. Diese Ausgabe sind wir in Sachsen-Anhalt. Und bei mir ist Luisa. Und Luisa, zu Beginn würde mich vor allem interessieren, tritt denn Volt Sachsen-Anhalt bei den Landtagswahlen im Juni an?
Ja, hi Lennart. Danke erstmal, dass ihr uns bei euch im Podcast habt. Und zu Beginn sprichst du gleich ein schwieriges Thema für uns an, weil leider sind wir bei der Landtagswahl im Juni noch nicht mit dabei. Das ist eine Entscheidung, die haben wir ganz schweren Herzens treffen müssen, vielleicht, sag ich mal, weil wir in Sachsen-Anhalt einfach noch ein ganz kleines Team sind mit wenig Leuten. Und wenig Leute bedeutet natürlich auch immer ja, wenig Ressourcen. Und zwei Wahlen, die ja dieses Jahr dann anstehen würden, können wir einfach nicht stemmen. Und deswegen haben wir uns entschieden, uns dieses Jahr noch auf die Bundestagswahl zu konzentrieren und dann in ein paar Jahren die Landtagswahl richtig anzupacken.
Aber auch wenn ihr jetzt zur Landtagswahl nicht antretet, habt ihr doch bestimmt Wünsche für die Politik in Sachsen-Anhalt.
Was wir uns wünschen, wir blicken natürlich trotzdem auf die Landtagswahl, auch wenn wir nicht selber daran teilnehmen. Und nun ist ja leider Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren und auch durch unsere letzte Landtagswahl hat nicht nur gute Presse bekommen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie die AfD bei uns im Landtag vertreten ist, dann ist das natürlich was, was wir nicht wollen, dass sich das dieses Jahr wiederholt. Und deswegen gucken wir so ein bisschen mit gemischten Gefühlen in den Juni und sind natürlich traurig, dass wir selber nicht aktiv politisch mitmischen können. Aber trotzdem wollen wir auf die Straße gehen, wollen wir die Leute dafür, ich sag jetzt mal, sensibilisieren vielleicht und ein bisschen Stimmung machen, zeigen, dass wir da sind und dass es auch, ja, Parteien gibt mit guten Ideen, die konstruktiv sind und die gerne für die Zukunft was verändern wollen. Was uns hier natürlich wichtig ist, ist einmal das große Wollthema und was natürlich auch allgegenwärtig ist, ist die Digitalisierung. Also Sachsen-Anhalt wir haben nur wenige große Zentren, der Rest ist Land und die Leute leben auf dem Land, leben auch gerne auf dem Land, aber da muss natürlich noch einiges gemacht werden. Und dann, was uns als Volt hier in Sachsen-Anhalt noch beschäftigt und natürlich auch mich ganz persönlich, ist so ein bisschen die Frage von, wie sieht es aus mit der Gleichberechtigung, mit Frauen, mit Diversität in der Politik? Bei uns in Sachsen-Anhalt, aber auch in Deutschland. Also wenn man leider, muss ich jetzt dazu sagen, leider ist Sachsen-Anhalt das Bundesland, wo es in unserem Landesparlament am schlechtesten aussieht, mit der fairen Verteilung, sag ich mal, von Sitzen für Männer und Frauen. Ja, wir würden uns wünschen, dass das anders aussieht. Wir arbeiten daran, dass wir unsere Liste für die Bundestagswahl so aufstellen, dass wir Männer und Frauen ja gleichermaßen auf dieser Liste haben und deswegen ja zeigen, dass Frauen auch Politik machen wollen, auch Politik machen können. Und es ist nicht so, dass sie nicht da sind, sondern dass man einfach vielleicht ein bisschen suchen muss und den Leuten Raum geben muss.
Und wie findet man euch denn, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte Volt in Sachsen-Anhalt unterstützen?
Also man kann uns natürlich auf Facebook finden und auch seit neuestem auf Instagram. Ihr findet da auch unsere nächsten Termine, wann wir uns treffen, unsere Meet and Greets. Das haben wir momentan einmal im Monat und solange wir uns auch noch im Lockdown befinden, online. Ansonsten hoffentlich findet ihr uns bald auch wieder auf den Straßen von Sachsen-Anhalt. Und dann freuen wir uns auf Gespräche, am liebsten natürlich persönlich. Und angeregt über Politik.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, wollen wir euch noch informieren, dass in den kommenden Tagen noch eine Spezialfolge zur Wahl in Rheinland-Pfalz erscheint. Jewgenia hat mit den Spitzenkandidierenden von Volt Rheinland-Pfalz gesprochen.
Ja, außerdem möchten wir euch noch auf den Podcast von Volt Baden-Württemberg aufmerksam machen. Dieser heißt Future Made in Europe und hat bereits 2 Folgen rausgebracht. Hört einfach mal rein.
Es wird im März übrigens nicht nur in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, sondern auch in Hessen gewählt. Dort tritt Volt in mehreren Städten zur Kommunalwahl an. Und auch in den Niederlanden finden im März nationale Wahlen statt. Und aktuelle Umfragen sagen einen Parlamentseinzug für Volt Niederlande voraus. Das wäre natürlich großartig. Wir drücken die Daumen. Und das war's auch schon von uns. Auf Wiedersehen.
Und tschüss.